Deutschlandfunk, der Tag. Der große Streit ums Geld geht in die nächste Runde. Die Haushaltsplanung für kommendes Jahr startet und es ist ein bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier. Christian Lindner erwartet von den Ministerien, sie sollen sparen, sparen und nochmal sparen.
In solchen Zeiten brauchen wir mehr Entwicklungspolitik und nicht weniger.
Findet die Entwicklungsministerin Svenja Schulze gar nicht gut. In ihrem Bereich soll auch ordentlich gekürzt werden. Und im Zuge dieser Verteilungsfragen, da gerät gerade die Entwicklungszusammenarbeit ziemlich unter Druck. Da stellen einige Politiker grundsätzlich die Sinnhaftigkeit in Frage, wie hier der CDU-Politiker Carsten Körber.
Wenn die Leute das Gefühl bekommen, dass in Berlin man sich mehr für Klimaresilienz indischer Großstädte kümmert, als um die Frage, wann im Erzgebirge der Bus kommt, dann wird Vertrauen auch verloren gehen.
Steigen wir heute mal genauer ein. Was würden weitere Kürzungen bei der Entwicklungszusammenarbeit bedeuten und wie gut, wie sinnvoll ist die deutsche Entwicklungspolitik eigentlich? Erstmal geht es aber um die Pressefreiheit.
We are getting tired, I would say, because
wir werden müde, weil wir ständig verklagt werden. Und auch im Alltagsgeschäft haben wir Schwierigkeiten, unseren Job ordentlich zu machen, denn wir bekommen auf unsere Fragen keine Antworten.
Wir stehen vor einem allgegenwärtigen Kontrollsystem, das gegen die Grundsätze journalistischer Arbeit verstößt.
Heute zum Internationalen Tag der Pressefreiheit hat Reporter ohne Grenzen seine jährliche Rangliste veröffentlicht. Und der Befund ist ganz klar, es geht weltweit bergab. Wenn man sich die Karte anguckt, ist die tiefrot und immer mehr Länder fallen demnach in die schlechteste Kategorie. Deutschland wiederum ist von Platz 21 auf Platz 10 hochgesprungen, könnte man jetzt sagen. Herzlichen Glückwunsch, läuft bei uns. Aber ganz so ist es natürlich auch nicht. Und deshalb gucken wir da heute noch mal genauer drauf mit Arne Semsrott von Frag den Staat. Mein Name ist Josephine Schulz. Herzlich willkommen zu der Tag am 3.5.2024. Hi. Wir haben uns heute Morgen überlegt, okay, Tag der Pressefreiheit, wo gucken wir hin, da wo es besonders schlecht läuft, China zum Beispiel, oder gucken wir auf Deutschland und haben uns dann für Letzteres entschieden. Es gibt aber das noch als Hinweis bei uns in der DLF-Audiothek, tolle Beiträge aus ganz unterschiedlichen Ländern heute zum Stand der Pressefreiheit, zum Beispiel eben in China oder in Tunesien. Deutschland, wie gesagt, ist im Ranking nach oben geklettert. Allerdings muss man sich da jetzt auch nicht übertrieben drüber freuen, denn das liegt auch maßgeblich daran, dass sich die Situation in vielen anderen Ländern deutlich verschlechtert hat. Was etwas zurückgegangen ist in Deutschland, sind die Übergriffe, Angriffe gegen Journalisten. Aber die Zahl von 41 laut Reporter ohne Grenzen verifizierten Übergriffen auf Journalisten ist natürlich immer noch viel zu hoch und sehr beunruhigend. Henrik Zörner vom Deutschen Journalistenverband, der hat heute Mittag im Deutschlandfunk das gesagt.
Das andere ist, dass die Hemmschwelle von Menschen, die bereit sind, Gewalt auszuüben, dass diese Hemmschwelle immer weiter gesunken ist und dass eben heutzutage auch schon manches Mal Journalisten geschlagen werden, dass sie angerempelt werden, dass ihre technische Ausrüstung beschädigt oder gar zerstört wird. Und das sind die Probleme, die uns unsere Kolleginnen und Kollegen von Demonstrationen und Versammlungen vor Ort mitteilen.
Und Reporter ohne Grenzen sagt auch, dass vor allem rund um Wahlen weltweit der Druck auf Journalisten zunimmt. Und Wahlen haben wir in diesem Jahr in Deutschland auch einige. Wir wollen uns jetzt nochmal auf einen konkreteren Aspekt konzentrieren. Und zwar, wie leicht oder schwer wird es Journalisten in Deutschland von staatlicher Seite gemacht zu recherchieren? Und dazu habe ich Arne Semsrott eingeladen, Politikwissenschaftler und selbst auch Journalist und tätig bei der NGO Frag den Staat. Hallo Arne, schön, dass du da bist.
Dankeschön, hallo.
Frag den Staat kümmert sich ja vor allem darum, unter anderem für Journalisten ihre Informationsrechte gegenüber zum Beispiel Behörden durchzusetzen. Vielleicht fangen wir mal ganz grob an. Was hat denn Informationsfreiheit mit Pressefreiheit zu tun? Oder warum ist das so ein wichtiger Aspekt von Pressefreiheit?
Beides ist in Artikel 5 des Grundgesetzes geregelt und es hängt auch sehr eng miteinander zusammen, denn es geht um den freien Zugang zu Informationen und damit letztlich um die Grundlage journalistischer Arbeit. Nur wenn wir ungehindert und frei auf Informationen, vor allem des Staates, zugreifen können, können wir auch journalistische Arbeit richtig machen. Wenn Informationsfreiheit behindert wird, dann ist das gleichzeitig in der Regel auch eine Behinderung der Pressefreiheit.
Nun hat sich ja Deutschland laut dieser Rangliste der Pressefreiheit ein bisschen verbessert. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Wenn wir jetzt mal auf den Bereich gucken, um den du dich kümmerst, also wie gehen Behörden, wie geht der Staat mit Journalisten um, würdest du da die Entwicklung so teilen und auch sagen, ja doch, insgesamt läuft das schon ziemlich, ziemlich gut in Deutschland?
Gerade wenn es um einen internationalen Vergleich geht, ist es natürlich immer die Frage, mit wem man vergleicht. Wenn wir Deutschland mit irgendwie den letzten Staaten auf der Rangliste der Pressefreiheit vergleichen, dann sieht es natürlich in Deutschland immer noch vergleichsweise gut aus. Es gibt in Deutschland gesetzlich geregelt das Recht auf Zugang zu Informationen. Gleichzeitig müssen wir aber auch sehen, dass sich da in den letzten Jahrzehnten eigentlich nichts zum Besseren verändert hat. Die Gesetze, die es gibt seit 20 Jahren in Deutschland, die sind weiterhin so in Kraft, während sich die Medienlandschaft enorm gewandelt hat, während sich durch das Internet die Möglichkeiten des Zugangs zu Informationen enorm erweitert haben, hat sich eigentlich von staatlicher Seite viel zu wenig getan. Es ist auch leider so, dass wir in den letzten Regierungen kaum eine Verbesserung gesehen haben. Es ist weiterhin ein wirklich großer Kampf, an Infos zu kommen. Und es ist noch viel zu häufig so, dass wir vor Gericht ziehen müssen, um das Recht auf Informationen, das es in der Theorie gibt, auch tatsächlich in die Praxis zu übersetzen.
Vielleicht kennen sich nicht alle so gut damit aus, was Fragt den Staat eigentlich macht und was genau das Informationsfreiheitsgesetz ist. Du hast jetzt gesagt, ihr müsst da öfter vor Gericht ziehen. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen schildern. Was sind so die häufigsten Fälle, mit denen sich vor allem Journalisten an euch wenden?
Also der Grundsatz im Informationsfreiheitsgesetz ist, dass erstmal sämtliche Informationen, die beim Staat liegen, also zum Beispiel Verträge oder Gutachten oder auch interne E-Mails von Behörden, auf Anfrage herausgegeben werden müssen. Das ist ein super Grundsatz, der aber natürlich auch eingeschränkt wird. Also bei Datenschutz zum Beispiel, bei Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen müssen einzelne Infos nicht rausgegeben werden. Und wir hatten in den letzten Jahren immer wieder so ein paar brisantere Fälle, wo das dann ein großer Streitfall war. Denn wenn man eine Ablehnung bekommt von der Behörde und die etwas nicht rausgeben will, dann muss man vor das Verwaltungsgericht ziehen. Das ist zum Beispiel der Fall gewesen bei den Unterlagen zur Doktorarbeit von ehemals Dr. Giffey, die dann letztlich wegen dieser Doktorarbeitsaffäre zurücktreten musste. Da sind die Informationen zu dieser Doktorarbeit der Freien Uni Berlin herausgekommen durch einen IFG-Antrag. Vor einigen Wochen groß in den Medien waren die sogenannten RKI-Files und auch die AKW-Files, also der Streit um den Zugang zu Informationen vom Robert-Koch-Institut und vom Wirtschaftsministerium.
Und gibt es Bereiche des Staates oder bestimmte Behörden, wo du sagen würdest, die mauern besonders stark und geben am liebsten gar keine Infos raus, auch wenn sie eigentlich müssten? Ich könnte mir vorstellen, alles, was so in den Bereich sicherheitsrelevant, Polizei, Nachrichtendienste, Innenministerium geht, ist wahrscheinlich besonders schwierig. Wie ist da so die Lage?
Das auf jeden Fall. Also man kann letztlich Behördentraditionen an dem Antwortverhalten ablesen. Das Innenministerium, das Bundesinnenministerium in der Tradition von 150 Jahren Geheimhaltung tut sich besonders schwer, Infos rauszurücken. Aber auch das Finanzministerium ist da quasi notorisch. Und andere, die machen es so ein bisschen besser. Das Umweltministerium, vergleichsweise ein junges Ministerium, das es auch eher gewöhnt ist, mal ein bisschen enger an der Zivilgesellschaft dran zu sein, die geben dann eher mal Informationen raus. Aber man kann ganz grundsätzlich sagen, je brisanter eine Info ist, desto schwerer tun sich Behörden, die Macht über die Informationen dann herauszugeben.
Aber hast du da eine Idee, warum sich da bestimmte Stellen ja so schwer mit tun? Weil auch gerade die Atomkraft-Files, die du angesprochen hast, ne, da war ja dann im Grunde der Konsens, so brisant sind die Infos gar nicht. Da steckt gar kein riesiger Skandal dahinter. Trotzdem mussten die freigeklagt werden. Und ich habe gehört, du hast dich in der Vergangenheit auch öfter mal aufgeregt über Pressestellen, dass die eigentlich gar nicht ihre Arbeit machen, sondern eher dazu genutzt werden, möglichst alle kritischen Fragen irgendwie abzubügeln. Die Erfahrung habe ich auch öfter gemacht. Was glaubst du, woher kommt dieser Unwille, da transparent zu sein, auch wenn es gar nicht um den Riesenskandal geht?
Es gibt in den deutschen Verwaltungen einen grundsätzlichen Unwillen, Informationen herauszugeben, weil die Infos häufig noch betrachtet werden als Infos, die den Beamtinnen gehören. also gar nicht der Öffentlichkeit. Es gibt nicht so ein Grundverständnis, wie man es jetzt bei den Spitzenreitern der Rangliste der Pressefreiheit in Skandinavien hat, wo schon sehr klar ist, wenn Infos bei Behörden sind, dann gehören die der Allgemeinheit und werden herausgegeben. Das heißt, wir haben nicht so eine Kultur der Transparenz und gleichzeitig geht es aber letztlich um Machtfragen. Also wer Zugang zu Informationen hat, der kann natürlich einfacher eine Machtfrage stellen und Behörden können sich dann häufig darauf zurückziehen, dass sie Infos nicht rausgeben und dann muss man klagen 2-3 Jahre lang, wenn man dann die Infos hat, sind die häufig nicht mehr so heiß. Ich glaube aber, das ist eine große Dummheit tatsächlich. Also das Wirtschaftsministerium in diesem Fall der AKW-Fall zum Beispiel hätte diese Dokumente, um die es ging, ganz einfach von sich aus veröffentlichen können, ohne eine Klage. Dann hätte sich niemand drum geschert, es wäre der Skandal ausgeblieben, aber dadurch, dass sie sich haben verklagen lassen, wirkte es natürlich so, als ob es ganz viel geheim zu halten gibt und als ob das viel brisanter wäre. Das heißt, auch im Sinne der Behörden wäre es eigentlich oft viel sinnvoller, transparenter zu sein.
Nun ist ja die eine Sache, nicht mit den Infos rauszurücken oder sich da schwer zu tun. Die andere Sache ist, wie das in anderen Ländern deutlich mehr der Fall ist, aktiv Druck auf Journalistinnen und Journalisten auszuüben, Drohungen auszusprechen, vielleicht auch Sanktionen. So nach dem Motto, ja, wenn du hier so kritisch nachfragst, dann machen wir dir deinen Job schwer. Dann bekommst du keine Einladung mehr zu Hintergrundgesprächen. Findet sowas in Deutschland auch statt? Habt ihr da Erfahrung mit in eurer Arbeit? Oder muss man sagen, sowas haben wir Gott sei Dank hier nicht?
Das gibt's auch. Allerdings würde ich sagen, in einer subtileren Form.
Also inwiefern?
Also ja, ein schönes Beispiel, auch weil sie es ein bisschen öffentlicher gemacht haben als sonst, war vor ein paar Wochen das ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann, die ja zu Cum-Ex recherchiert haben und wo dann am Sonntagabend vor Sendungsausstrahlung der Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt bei Jan Böhmermann persönlich angerufen hat. Was abseits der normalen Wege auf jeden Fall etwas ist, was, wenn es auch nur so halboffiziell passiert, zumindest erstmal die Augenbrauen hochschnellen lässt, würde ich sagen. Problematisch in dem Zusammenhang war dann aber noch zusätzlich, dass danach das Kanzleramt sich darauf zurückgezogen hat, dass dieser Anruf angeblich nur privat gewesen sei. Das kennen wir vom Kanzleramt schon, dass häufig versucht wird, hintenrum Journalistinnen teils mit Infos zu versorgen, teils auch nicht. Und da wird dann gesagt, ja, wenn ihr mit dieser Geschichte so rauskommt, dann gibt es eben bestimmte Infos in der Zukunft nicht mehr. Da ist es dann tatsächlich so, dass es, glaube ich, allen Seiten eigentlich geholfen wäre, wenn man da viel regelbasierter und viel gleichberechtigter mit Journalistinnen umgehen würde und dann sagen würde, na, was die eine Person bekommt, das bekommt die andere auch und nicht da dann mit solchen Machttaktiken versucht, also die Berichterstattung zu beeinflussen.
Also das passiert tatsächlich, weil ich habe hier, wir sind ja auch beim Öffentlich-Rechtlichen, immer eher den umgekehrten Eindruck, dass uns das von vielen Menschen in der Bevölkerung vorgeworfen wird oder dass es diese Idee gibt, da würde die Politik diktieren, was berichtet wird, was aus meiner Erfahrung, kann ich sagen, noch nie der Fall war. Und dass da sozusagen eher so ein Misstrauen in die Presse geschürt wird durch sowas, was eigentlich meiner Wahrnehmung nach nicht dem alltäglichen Geschäft entspricht.
Genau, also das wollte ich auch gar nicht insinuieren, dass da irgendwas durchgedrückt wird oder dass da so ein Druck aufgebaut wird, dass man es nicht anders machen kann. Es ist aber meiner Erfahrung nach schon so, dass durchaus miteinander geredet wird. Also es ist durchaus so, dass dann bestimmte Akteure in der Politik schon auch versuchen, dann mal im Hintergrund mit Leuten zu reden. Also das schon. Aber es kommt dann letztlich auf die Integrität der JournalistInnen an, sich das nicht anhaben zu lassen. So. Und dann trotzdem die eigene Linie zu verfolgen. Was, ne, ich kenne sehr viele Investigativjournalistinnen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, bei all denen auf jeden Fall der Fall ist. Aber versucht wird es hier und da auf jeden Fall trotzdem.
Diese Analyse von Reporter ohne Grenzen, die hat nun auch gesagt, dass im Umfeld von Wahlen international die Presse sehr stark unter Druck gerät. Nun haben wir in Deutschland dieses Jahr auch wichtige Wahlen, Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern, Europawahl. Macht sich das aus deiner Sicht bemerkbar oder in eurer Arbeit bemerkbar, dass jetzt in dieser Zeit vor den Wahlen Arbeit für Journalisten nochmal erschwert wird?
Meine Erfahrung ist eher, dass es teilweise schwerer ist, Infos zu bekommen rechtzeitig vor der Wahl. Da ist es natürlich ein besonderes Zeitfenster, in dem Infos nochmal brisanter sind, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Auswirkung haben auf ein Wahlergebnis, wenn sie veröffentlicht werden, höher ist. Da kommt es dann häufiger mal vor, dass sich eine Behörde extra viel Zeit bei der Beantwortung lässt. dann auch die Zeit einfach bei sich im Rücken hat, möglicherweise dann erst kurz nach der Wahl eine Info rausgibt und dann ist sie eben nicht mehr so von Interesse. Dass darüber hinaus aber jetzt systematisch Druck ausgeübt wird, das ist mir so nicht bekannt.
Wir haben jetzt vor allem über das Informationsfreiheitsgesetz gesprochen, weil das natürlich auch euer Hauptschwerpunkt ist. Wenn wir noch mal ein bisschen größer auf die Pressefreiheit in Deutschland gucken, die Arbeitsbedingungen für Journalisten, könntest du sagen, wo siehst du da aktuell die größten Probleme, die größten Gefahren?
Die größten Gefahren sehe ich in einer Mobilisierung der antidemokratischen Rechten, die dann teilweise durch Mandatsträger insbesondere der AfD befeuert wird, aber auch von ihrem Umfeld. Also wir haben in den letzten Monaten und Jahren regelrechte Hetzkampagnen gesehen gegen einzelne JournalistInnen, die dann auch zu körperlichen Gefahren teilweise geführt haben. Also Reporter ohne Grenzen hat ja in ihrem Jahresbericht für dieses Jahr, insbesondere auch für letztes Jahr, Angriffe gegen JournalistInnen berichtet. Das ist weiterhin ein großes Problem. Und das ist eben nicht nur diese sichtbare Schwelle der körperlichen Angriffe, sondern es sind Hass-E-Mails, Bedrohungen, die dann bei JournalistInnen, insbesondere bei Frauen, insbesondere bei migrantisierten Personen eintreffen. Also jemand wie ich kriegt verhältnismäßig wenig von sowas ab. Und das ist dann ein Versuch, insbesondere des Umfelds der antidemokratischen Rechten, Menschen so einzuschüchtern, dass sie sich gar nicht erst trauen, frei zu berichten.
Die Diskussion spitzt sich zu. Ich finde aber in die absolut falsche Richtung. Wir leben in Deutschland davon, dass wir weltoffen sind, dass wir in die Welt hinein exportieren. Jeder zweite Euro in Deutschland wird über den Export im Grunde genommen verdient. Und dann zu sagen, wir wollen uns aus der Welt abschotten, wir beteiligen uns nicht an der Lösung der globalen Probleme, das wird einfach nicht funktionieren.
Eieiei, da bahnt sich der nächste große Ampelkonflikt an. Entwicklungsministerin Svenja Schulze sieht sich genötigt, die Sinnhaftigkeit der deutschen Entwicklungszusammenarbeit zu verteidigen. Denn die wird von einigen Politikern in Deutschland in Frage gestellt, so nach dem Motto, wieso sollen wir für Radwege in Peru bezahlen, wenn hier bei uns selber das Geld knapp ist und der Bus nicht kommt. Und offenbar hat sich auch Christian Lindner, FDP-Finanzminister, den Entwicklungsetat als einen guten Kürzungskandidaten für den kommenden Haushalt rausgeguckt. Da soll noch mal ungefähr 1 Milliarde weniger ausgegeben werden als dieses Jahr. Und dieses Jahr wurde auch schon gespart. Und da sagt Svenja Schulze, das geht gar nicht. Sie braucht auf jeden Fall mehr Geld. Ich habe mich vorhin mit Stefan Klingebiel zu diesen Fragen verabredet. Er ist Projektleiter für Inter- und transnationale Zusammenarbeit am German Institute for Development and Sustainability, also auf Deutsch Deutsches Institut für Entwicklung und Nachhaltigkeit. Herr Klingebiel, wenn da so viel gekürzt werden würde, wie Christian Lindner das gerne hätte im Entwicklungsbereich, was würde das bedeuten? Was würde dann wegfallen?
Also ich glaube, wir können ganz gut gucken, wie jetzt die Erfahrungen vom letzten Jahr waren und auch sozusagen die Kürzungen, die wir jetzt für 24 umsetzen müssen. Und da müssen wir tatsächlich sagen, dass das aus meiner Sicht sehr schmerzhaft ist, beim Entwicklungsministerium, auch beim Auswärtigen Amt. Also um vielleicht ein paar Beispiele zu nennen, also beim Entwicklungsministerium, gerade wenn es da um Krisenbewältigung geht, das sind ungefähr 200 Millionen, die da in diesem Jahr fehlen werden. Beim Auswärtigen Amt, was ja für humanitäre Hilfe zuständig ist, sieht es ähnlich aus, auch mit rund 200 Millionen Euro. Das heißt, das sind natürlich Etatposten, wenn wir uns angucken, die Nachbarregionen zu Europa, wie dringend das benötigt ist, das ist natürlich schon schmerzhaft. Zum Teil sind es aber auch bei kleineren Positionen Dinge, wo eben zivilgesellschaftliches Engagement oder auch das Engagement der politischen Stiftungen zum Beispiel reduziert werden muss wegen der Kürzung, was aus verschiedenen Gründen, denke ich, auch sehr schmerzhaft ist. Also wenn Sie sich die Rolle der politischen Stiftungen ansehen, dass wir eben in vielen Teilen der Welt hier einen Autokratisierungstrend haben und dass da natürlich gerade die politischen Stiftungen eine wichtige Rolle spielen und das nur noch vermindert tun können, das tut natürlich weh.
Sie haben jetzt zuerst gesagt, Krisenbewältigung in der europäischen Nachbarschaft, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht können Sie es noch mal einen Ticken konkreter machen. Was muss man sich darunter vorstellen? Wo wurde da jetzt Geld abgeknapst? Wer hat darunter am meisten zu leiden?
Also wir haben ja verschiedene Titel in den Bundesministerien, ja, und in dem Fall ist es eben für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit die strukturbildende Übergangshilfe. Das heißt, da hat das BMZ, das Ministerium, weniger Mittel, um auf akute Krisen reagieren zu können. Das sind Situationen wie Gaza, das sind Situationen wie im Osten vom Kongo, das sind Situationen wie im Jemen, wo eben die zwei Ministerien, die da gefordert sind, dann entsprechend weniger Möglichkeiten haben, darauf zu reagieren.
Weil Sie jetzt auch immer die beiden Ministerien ansprechen, vielleicht müssen wir noch mal kurz erklären, was gehört eigentlich rein, weil wir wollten uns ja jetzt ein bisschen konzentrieren auf die Entwicklungszusammenarbeit. Was gehört eigentlich rein in den Entwicklungsetat? Also beispielsweise fallen mir Einzahlungen an die Vereinten Nationen, Nothilfe für die Menschen in Gaza. Ist das da alles mit drin oder sind das nochmal andere Töpfe?
Also das BMZ, das Entwicklungsministerium, ist zuständig für langfristige Entwicklungszusammenarbeit, aber auch das, was sich strukturbildende Übergangshilfe nennt. Das heißt, auch da, wenn wir akute Krisensituationen haben, geht in der Regel zunächst das Auswärtige Amt mit der humanitären Hilfe in diese Situation. Das trifft zum Beispiel auch sehr stark im Moment auf die Situation in Gaza zu. Aber das BMZ hat eben auch Möglichkeiten, um in diesen akuten Situationen dann mitwirken zu können. Das heißt, das geht relativ Hand in Hand, gerade bei diesen Krisensituationen, beim BMZ eben noch mal stärker diese längerfristigen Perspektiven, aber auch für langfristige Entwicklungszusammenarbeit.
Und gerade mit Blick auf die langfristige Entwicklungszusammenarbeit, wenn wir jetzt über die Kürzungen sprechen, die schon passiert sind, als auch über die Kürzungen, die wahrscheinlich noch anstehen werden, kann man da so ein bisschen ja schon rauslesen, ob sich da ein neuer Fokus bildet, ob man sagt, weiß ich nicht, jetzt ganz grob Armutsbekämpfung in Afrika, das lassen wir jetzt mal ein bisschen beiseite und konzentrieren uns mehr auf Klimaschutz in Südamerika.
Also in der Form kann ich das nicht erkennen. Das, was man erkennen kann, ist, dass eben die großen Instrumente, also Investitionen und Infrastruktur, dass eben diese zwei großen Titel beschnitten werden. Und das muss man dann natürlich letztlich auf die Länder runterbrechen. Das heißt, es gibt weniger Geld für die Länder und Regionen. Aber das ist jetzt nicht so, dass dann ein Thema, ein Land oder mehr eine kleinere Zahl von Ländern jetzt komplett dann rausgefallen sind. Die Situation hatten wir bislang so noch nicht.
Jetzt haben kürzlich relativ, ich würde mal sagen, polemische Aussagen von Politikern für Aufsehen gesorgt, nämlich zu Radwegen in Peru, die durch Deutschland angeblich mit mehreren hundert Millionen finanziert werden. Das hat sich dann auch als nicht ganz zutreffend rausgestellt, zumindest die Summe, aber unabhängig davon spricht das ja eine Debatte an, nämlich wenn hier bei uns das Geld schon knapp wird, auch für den eigenen Klimaschutz, und wenn bei uns die ja soziale Situation vieler Menschen prekärer wird, kann es dann wirklich Priorität haben, in anderen Ländern Geld für sowas auszugeben? Was würden Sie dazu sagen?
Also natürlich macht es Sinn, dass wir uns an internationaler Klimafinanzierung, an Maßnahmen, um Emissionen zu reduzieren oder auch Anpassungsmaßnahmen in anderen Ländern beteiligen. Schauen Sie sich die Situationen an, wo die meisten Emissionen herkommen. Das sind ja zunehmend Entwicklungsländer. Ja, ein Land wie Indien ist nach China und den USA jetzt Land Nummer 3, wenn es um die weltweiten Emissionen geht. Das heißt, wir haben ja unmittelbares Interesse daran, dass in Indien Energie möglichst klimafreundlich erzeugt wird. Und die Aufwendung, die wir dafür betreiben müssen in Indien, bringen natürlich in aller Regel sehr viel mehr Effekte als in einem Land wie Deutschland, wo man eben für ähnliche Emissionsreduktionen dann sehr viel mehr Geld einsetzen müsste. Also von daher ist es eigentlich eher umgekehrt, dass pro Euro sie an Wirkung in Entwicklungsländern in aller Regel sehr viel mehr machen können. Also von daher halte ich das vom Grundsatz her für absolut unabdingbar.
Svenja Schulze und andere argumentieren ja auch, Entwicklungspolitik sei ganz maßgeblich auch Sicherheitspolitik und es sei kurzsichtig, mit Blick auf Sicherheit nur die Verteidigungsausgaben hochzufahren oder da zumindest nicht zu kürzen. Würden Sie das auch so argumentieren? Weil gleichzeitig, wenn wir uns die gewaltsamen Auseinandersetzungen angucken, die wir gerade sehen, Gaza beispielsweise oder auch Putsche in der Sahelzone, die wir erlebt haben, da sind ja über Jahre Unmengen an Geld reingeflossen von der internationalen Gemeinschaft. Und das hat offenbar nicht dazu geführt, politische Konflikte zu lösen oder Regionen politisch zu stabilisieren, sag ich mal.
Also eine Garantie ist natürlich ziviles Engagement, genauso wie militärisches Engagement von außen nie. Das haben wir in Afghanistan erlebt, das haben wir in Mali gesehen, das haben wir im Niger erlebt. Das heißt, eine Garantie ist das natürlich nicht. Ich würde aber umgekehrt sagen, wir haben doch ein massives Interesse daran, in solchen Situationen zu gestalten, also zu versuchen, die Dinge so zu regeln, dass eben Konflikte möglichst friedlich gelöst werden können, dass sich Konflikte nicht über Landesgrenzen hinaus ausbreiten, dass terroristische Gruppen, der Islamische Staat nicht in weiteren Ländern Fuß fassen kann. Und da ist natürlich Entwicklungspolitik mit den Möglichkeiten, konkrete Lebensbedingungen zu verändern, aber auch Dialog zu haben mit Regierungen, aber auch mit Nichtregierungsakteuren, ein ganz wesentliches Instrument. Also ich würde da umgekehrt die Frage stellen, sind wir sicherer in Deutschland, in Europa, wenn wir diesen Ländern sich selbst überließen? Mhm. Ja, schauen Sie sich auch an, welche Auswirkungen der Krieg in Gaza hat. Und hätten wir nicht die Möglichkeiten, da die begrenzten Möglichkeiten, um die humanitäre Situation zu mindern, das hätte natürlich Auswirkungen auf unsere direkte Sicherheit. Das hätte Auswirkungen, weitere Auswirkungen auf unser Ansehen als Deutschland und Europa. Also von daher ist das natürlich unmittelbar im Sicherheitsinteresse.
Aber gerade wenn Sie diesen Dialog mit Regierungen ansprechen, ich würde das jetzt mal so ein bisschen übersetzen, man kauft sich vielleicht auch ein Stück weit Einfluss. Das ist ja auch ein Vorwurf, der häufig mal an die Entwicklungszusammenarbeit gemacht wird, dass da einfach wahnsinnig viel Geld versickert in korrupten Regierungen, die man zum Beispiel dafür bezahlt, dass sie einem die Flüchtlinge vom Leib halten. Was sagen Sie dazu?
Also das sind glaube ich, erstmal zwei verschiedene Sachen. Die Flüchtlingsmigrationsthematik ist natürlich nochmal eine besondere. Da sehe ich erstmal aus der Entwicklungspolitik kommt als Perspektive eigentlich auch nicht wirklich eine Zielsetzung, dass man Migration aus entwicklungspolitischen Gründen jetzt per se reduzieren müsste. Ich bin mir natürlich bewusst, dass gerade die Europäische Union mit diesen Migrationsdeals auch die Entwicklungspolitik mit einsetzt. Ja, und ich sehe natürlich auch die Notwendigkeit, dass man mit den Migrationsherausforderungen umgehen muss, aber sozusagen von der Entwicklungspolitik kommt. Und das ist ja dann die Frage, wie ist das als Situation für die Partnerländer? Dann ist das ja erstmal nicht per se etwas, was im Interesse der Länder ist, wo Migranten, Flüchtlinge herkommen. Das andere Thema, wir geben enorm viele Mittel für Autokraten, Diktatoren aus. Also zum einen darf man natürlich nicht sozusagen die Größenordnung jetzt auch von Entwicklungszusammenarbeit maßlos überschätzen. Das ist ein Bruchteil des Bundeshaushaltes, ja etwa 2,5% des Bundeshaushaltes, was dann dafür eingesetzt wird. Das ist natürlich eine Summe, aber ist jetzt auch nicht, dass man das so völlig überschätzen sollte. Mhm. Dass das jetzt einfach Diktatoren und Autokraten im Briefumschlag übergeben wird, da würde ich sagen, kennt die Realität von Entwicklungszusammenarbeit nicht. Also wir haben ja vielfältige Formen, um gerade mit schwierigen Ländern, autokratischen Ländern, schwache Regierungsstrukturen, wie man da umgehen kann, wie man eben auch versuchen kann, an Regierungen vorbei Kooperation umzusetzen, wie man versuchen kann, Gesprächskanäle eben offen zu halten. Das heißt, so dieses Bild, dass jetzt einfach der Scheck einem Diktator übergeben wird, geht nach meiner Einschätzung völlig an der Realität vorbei.
Ich würde noch mal ganz kurz zum Schluss auf die Frage der Sinnhaftigkeit, die jetzt auch in den politischen Debatten öfter mal aufgeworfen wurde, bestimmter Projekte zu sprechen kommen. Auch auf die Gefahr hin, jetzt vielleicht viele böse Briefe von der GIZ oder ähnlichen Organisationen zu bekommen. Ich war auch öfter mal im Ausland und habe mir Projekte angeguckt, zum Beispiel von den Vereinten Nationen, zum Beispiel von der GIZ. Und ich muss schon sagen, Ich war öfter mal schockiert, was man dann faktisch vor Ort gesehen hat oder wie wenig man vor Ort gesehen hat von Projekten, die ja, wo Hunderttausende Euro draußen dran standen. Also am Ende steht da irgendwie ein Gewächshaus mit Material, was man auch für 100 Euro im Baumarkt einkaufen könnte. Und das ist dann das große Empowerment von Frauen in der Landwirtschaft Projekt, überspitze ich jetzt. Aber wo man sich schon fragt, wo fließt eigentlich das ganze Geld hin und ist das nicht extrem ineffizient? Gibt es da möglicherweise riesige Verwaltungsstrukturen und gigantische Wasserköpfe? Wie ist da Ihr Eindruck? Also könnte man nicht vielleicht auch ein bisschen Geld doch einsparen durch mehr Effizienz?
Also erstmal ganz allgemein gesprochen, ich würde jetzt bei den Haushaltsdebatten, die wir in Deutschland haben, auch die Entwicklungspolitik nicht per se ausnehmen, sondern die Frage ist, geht man da überproportional ran? So, das wäre ein Punkt. Ein zweiter Punkt, Verbesserung der Effizienz, das macht immer Sinn. Da gibt es auch diese Möglichkeiten, so wie Sie es beschrieben haben, kenne ich es ehrlich gesagt aus eigener Anschauung. Und ich glaube, ich habe im Laufe der Jahre, Jahrzehnte auch schon vieles gesehen, auch schon mitgearbeitet in dieser krassen Form nicht. Also natürlich gibt es schon mal Maßnahmen, wo ich auch dachte, macht das jetzt in der Form Sinn? Diese Fragen zu stellen, halte ich für richtig. Aber für mich ist erstmal die Frage, haben wir ein System, wo diese Fragen systematisch gestellt werden, ja, bei den ganzen Planungsprozessen, Evaluierungen, die diese Institutionen machen. Wir haben ein Evaluierungsinstitut, wir haben Bundesrechnungshof. Das heißt, wir haben erstmal einen enormen Aufwand auch, um zu prüfen, ob das alles vernünftig läuft.
Stefan Klingebiel, ganz herzlichen Dank an Sie für das Interview. Das war's schon wieder für heute an diesem Internationalen Tag der Pressefreiheit. Wir sagen danke wie immer fürs Zuhören, fürs Mitdenken und auch fürs Schreiben, wenn Sie möchten, wenn ihr wollt, an dertag@deutschlandfunk.de. Fanny Buschert und ich, Josephine Schulz, wir machen für heute Feierabend und wünschen ein schönes Wochenende allerseits. Tschüss!